Hallo alle miteinander, hier ist Bernd Friedrich aus Leipzig und ich möchte Ihnen meine Bücherregale vorstellen. Da findet sich vielleicht Vertrautes, vielleicht Unbekanntes, vielleicht Spannendes und vielleicht Überraschendes. Gehen wir doch mal auf Entdeckungsreise. Ich lade Sie ein. Dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenze, sagte Friedrich Schiller im Prolog zu seinem Drama Wallenstein. Schreiben deshalb so viele Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Memoiren? Auf diese Frage habe ich noch keine Antwort gefunden. Wohl aber gibt es eine ganze Reihe von solchen Autobiografien, die ich mit Begeisterung gelesen habe. Zu ihnen gehört »Nüchtern betrachtet« von Rolf Ludwig, dem seine zweite Frau Gisela Ludwig einige Kapitel vorangestellt hat. Wer war das eigentlich? Und was hat so viele an ihm beeindruckt? Rolf Ludwig wurde 1925 in Stockholm geboren, seine Mutter war Schwedin. 1930 zog die Familie wieder in die Heimat des Vaters, nach Dresden. Seine Leidenschaft für Fußball brachte ihn in die HJ. Sein Vater riet ihm, sich im Zweiten Weltkrieg zu einer technischen Truppe zu melden, weil da die Ausbildung lange dauern würde. So wurde er Jagdflieger, in einer Messerschmitt 109 und 1944 über den Niederlanden abgeschossen. In einem britischen Kriegsgefangenenlager spielte er Kabarett und entdeckte seine schauspielerische Begabung. Zurück in Dresden sammelte er Erfahrungen an kleineren Bühnen, wollte aber eine richtige Ausbildung haben. So bewarb er sich an einer neuen Akademie für Musik und Theater. Chef war Erich Ponto, seit 1914 am Dresdner Staatstheater. Sie kennen ihn als Professor Krei aus der Feuerzangenbowle. Ich lese in der Zeitung, dass eine Akademie für Musik und Theater in Dresden eröffnet wird und schaffe es tatsächlich zum Vorsprechen vorgeladen zu werden. Lehrer an dieser gehobenen Schauspielschule sind Erich Ponto, Albert Finor, Willi Kurt und Günter Hanke vom Staatstheater Dresden. Der Brief endet: Bitte bereiten Sie sich entsprechend vor. Nun bin ich ja ziemlich faul. Ich denke mir, der Kosinski hat mir im Lager so viel Glück gebracht, den nimmste. Schiller haut immer hin. An einem Dienstag, Vormittag um 22:30, tigere ich mit doch etwas weichen Knien auf der Mendelssohn-Allee vor einer prunkvollen, wie durch ein Wunder unbeschädigten Villa hin und her. Ich schaue mir das Gebäude an. Hat es einem Juden gehört oder einem neureichen Dresdner Zigarettenfabrikanten? Die großen französischen Fenster liegen tief, haben einen niedrigen Sims. Bis zum Rasen hinunter sind es höchstens 1,20 Meter. Da geht mir ein strahlendes Licht auf. Natürlich, das ist es doch. Jetzt weiß ich, was ich tun werde. Ich räuspere mich, beginne etwas belegt. Ich wollte Ihnen eigentlich etwas aus den Räubern sprechen, aber ich habe eine bessere Idee. Ich habe hier in Dresden, obwohl ich erst wieder kurz in meiner Heimatstadt bin, einige Schriften von Stanislavski in die Hand bekommen. Das hat mich fasziniert. Ja, kommen Sie mal zur Sache, sagte Ponto. Nanu, sind die etwa nicht hell begeistert? Ich dachte, gerade in der russischen Zone wäre der Stanislavski, ist doch auch ein Russe. Ich spiele Ihnen eine Etüde, in völliger Pantomime, ohne Requisiten. Der Vorwurf? Ich bekomme eine Nachricht, die mich zutiefst erschüttert und aus mir den Menschen macht, den ich Ihnen darstelle. Ja, bitte. Noch ein Blick. Ich öffne pantomimisch ein Kuvert, nehme den Brief heraus, falte ihn auseinander, lese, lese. Pausen sind Gold wert auf der Bühne. In der Zeit kannst du was erfinden, nach deinem Text angeln oder einfach bedeutungsvoll gucken. Das kommt meist gut an. Nur zu lang dürfen sie nicht sein. Ich lese also meinen Brief durch. Einer der Herren in der Stuhlreihe wechselt den Beinüberschlag. Nicht beirren lassen, Rolf, denke ich, bloß nicht zu dicke werden. Du musst jetzt den Ausdruck verändern, steigern. Die Pupille wird weiter, die Hand mit dem Papier beginnt zu zittern. Wackelnd wanke ich zum Fenster, will mich festhalten. Nee, das ist zu wenig. Ich ringe nach Luft, ich ersticke, ich brauche Luft. Den Fenstergriff drehe ich zittrig herum, öffne die großen Fensterflügel, atme tief durch. Quatsch, das reicht noch nicht. Ich hebe meinen Arm vor die Augen, weil mich die Sonne blendet, taumle in den Raum zurück, um Anlauf zu nehmen. Es sind ja nur 1,20 Höhe. Jetzt aufs Ganze, jetzt setze ich meinem Leben ein Ende. 3-4 große Schritte und ich hechte kopfüber aus dem Fenster. Hinterm Haus aber hat das Gelände ein starkes Gefälle. Ich schreie auf. Gerade kommt eine bildhübsche junge Dame den Weg herunter. Eva Anders, später eine hinreißende Pianistin. Sie will mir aufhelfen. Da beugt sich oben Erich Ponto zum Fenster raus und ruft schnarrend: Aufgenommen! Gabriele Stave schrieb die vielen, vielen Anekdoten auf, die er erzählt hat. Wie er von Dresden nach Berlin ans Metropoltheater kam und dort Operette spielte. Wie er an der Volksbühne mit dem Truffaldino in Der Diener zweier Herren von Molière ein Star wurde. Er spielte diese Rolle 10 Jahre. Wie er der Drache wurde und in diesem Märchen für Erwachsene von Jewgeni Schwarz alle seine 3 Köpfe spielte. Den ersten als früheren Offizier und jetzigen Gutsbesitzer im Lodenmantel, den zweiten als machtbesessenen Diktator, den dritten als zittrigen, aber immer noch mächtigen Greis. 580 Mal hat er ihn gespielt. Das Stück stand von 1965 bis 1981 auf dem Spielplan des Deutschen Theaters Berlin. Bei einem Gastspiel in Paris 1966 war diese Aufführung beim Festival des Theaters der Nationen an 6 Abenden eine Sensation. Ich bin eindeutig ein Theaterschauspieler, kein Filmheld. Die Bühne liegt mir mehr. Ich habe ein paar ganz gute Filme gespielt, auch ein paar schlechte, aber die Bretter bleiben eben die Bretter. In zahlreichen Fernsehproduktionen spielte er mit. Exemplarisch möchte ich den Zweiteiler Das Buschgespenst, die erste Verfilmung eines Buches von Karl May nennen, das freilich nicht im Wilden Westen spielt, sondern im Erzgebirge. Der Film bot Paraderollen für Kurt Böwe und Rolf Ludwig. Ludwig schlüpfte als Arndt in verschiedene Kostüme und konnte durch die Darstellung unterschiedlicher Charaktere, Kaufmann, Invalide, alte Frau, Grenzgendarm, Kirchenbeamter, Bettelmann, Förster und Kellner, seine enorme Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Seine Aussage im Film, dass er schon immer einmal Schauspieler an einem deutschen Theater werden wollte, war eine augenzwinkernde Anspielung auf die gleichnamige Wirkungsstätte von Ludwig und Böwe in Berlin. Aber auch in Filmen bleibt er unvergesslich. Als Soldat im Kinderfilm Das Feuerzeug, als Arzt in Die Legende von Paul und Paula, als Herr Rödlitschka in Der Dritte und vor allem als Kellner Mara in der Thomas-Mann-Verfilmung, Lotte in Weimar und viele andere wären noch zu nennen. Egon Günther schreibt 1995 rückblickend: Ich will niemandem Unrecht tun. Aber das Vergnügen beim Drehen von Lotte bestand darin, einem genialen Komödianten zugucken und ihm ein wenig nur auf die Sprünge helfen zu dürfen. Bei diesem Balanceakt zwischen Komik und Melancholie. Ludwig gibt diesen Kellner, der den vollen Durchblick hat, und es ist ein Irrtum, dass da ein Regisseur viel hinzutun oder wegnehmen könnte. Ludwig erzeugt diese Figur. Er transportiert sie vom Papier in die 4. Dimension. Länge, Breite, Höhe. Die 4. Dimension heißt Kunst. Wenn Sie die Autobiografie in Marburg, Hamburg oder Leipzig ausgeliehen und gelesen haben, dann werden Sie vielleicht selbst auf die Suche gehen wollen. Das Feuerzeug gibt es in voller Länge auf YouTube. Lotte in Weimar und Der Dritte. Beim letzten immer Defa dazu schreiben, sonst erwischen Sie einen anderen Film. Auf Amazon. Und die beiden Teile von Das Buschgespenst kann man über YouTube gegen etwas Geld ausleihen. Vielleicht haben Sie aber auch Glück und der MDR sendet es wieder im Weihnachtsprogramm. Enden will ich heute mit 4 Zeilen von Wolfgang Borchert. Wenn ich tot bin, möchte ich immerhin so eine Laterne sein. Und die müsste nachts vor deiner Türe sein und den fahlen Abend überstrahlen. hören Sie aus einem Volksliedabend des Deutschen Theaters das Lied »Es ist ein Schnitter, heißt der Tod«. Es singt Rolf Ludwig.
Ein Lied aus dem 30-jährigen Krieg. Es ist ein Schnitter, heißt der Tod. Hat Qual vom großen Gott. Heut wächst das Messer, es schneit schon viel besser. Bald wird er dreinschneiden, wir müssen's nur leiden. Hüt dich, schöns Blümelein. Was heut noch grün und frisch da steht, wird morgen schon weggemäht. Die Edelnarzissen, die englische Schlüssel, die schönen Hyazinthen, die türkischen Binden. Hüt dich, schöns Blümelein. Viel hunderttausend ungezählt, was unter die Sichel fällt. Rotrosen, Weißlilien, Weißwetter, Austilien, auch Kaiserkronen wird er nicht verschonen. Hüt dich, schöns Blümelein. Trotz Tod komm her, ich fürcht dich nicht. Trotz komm und tu ein Schnitt. Wenn er mich verletzt, so werd ich versetzen. Ich will es erwarten im himmlischen Garten. Freu dich, schöns Blümelein.